Hallo und willkommen. Du hast uns da zwei Texte geschickt und die haben es wirklich in sich.
Ja, absolut.
Sie kommen aus einem Werk, das eingefügter Text heißt. Und ganz ehrlich, auf den ersten Blick liest sich das wie, naja, Kauderwelsch.
Mhm.
Begriffe wie Amt für Ich-Inhärenz, soziale Plastik und angewandte Poesie, die fliegen einem dann nur so um die Ohren.
Stimmt. Aber wir glauben, dahinter steckt eine ziemlich, ja, explosive Idee. Und unsere Mission heute ist klar. Wir graben uns da für dich durch. Wir wollen verstehen, was für eine Welt wird hier eigentlich entworfen? Wer hat da die Macht?
Genau. Wer hat die Macht? Und was zum Teufel ist meine Rolle als Einzelner in diesem ganzen System? Okay, also packen wir das mal aus.
Absolut. Und was du da ansprichst, ist genau der Punkt. Diese Texte, die werfen unsere üblichen Trennungen komplett über den Haufen.
Wie meinst du das?
Naja, hier sind Politik, Kunst und das tiefste Innere des Menschen anscheinend ein und dasselbe. Ich glaube, der Schlüssel ist, es geht hier nicht um Politik, so wie wir sie kennen, mit Parteien und Parlamenten, sondern...
Die Hypothese ist, Gesellschaft wird hier als eine Art riesige, formbare Skulptur verstanden. Ein Gesamtkunstwerk. Und die entscheidende Frage ist dann natürlich, wer sind die Künstler und was sind ihre Werkzeuge?
Okay, das ist ein guter Startpunkt. Fangen wir doch mal mit dem ersten Text an. Und mit diesem Begriff, der mich sofort stutzig gemacht hat.
Ich ahne welcher.
Das Amt für Ich-Inhärenz. Ein Amt. Ich meine, das klingt nach Formularen, nach Stempeln, nach Wartezimmern.
Ja, nach Bürokratie.
Genau. Und dann Ich-Inhärenz, was ja so viel heißt wie im eigenen Selbstsein. Ein Amt fürs Ich-Sein. Das klingt für mich wie ein Widerspruch in sich, fast schon wie aus einem dystopischen Roman. Und dieser Widerspruch ist mit Sicherheit beabsichtigt. Er entkernt den Begriff Amt ja quasi und lädt ihn völlig neu auf.
Aha, die bürokratische Hülle, die wird genommen, um etwas zutiefst Persönliches, ja fast schon Heiliges zu beschreiben. Es ist, als würde man sagen, dein innerstes Selbst ist keine reine Privatsache mehr, sondern?
Sondern eine offizielle, eine öffentliche Institution. Eine mit realer Macht. Und diese Macht ist ja anscheinend nicht zu knapp bemessen. Im Text steht, dieses Amt wird radikal demokratisch von allen Bürgerinnen und Bürgern ausgeübt. Und, ich zitiere mal, keine administrative, moralische oder wirtschaftliche Gewalt kann sie daran hindern.
Mhm. Das ist ja eine absolute Machtfülle für jeden Einzelnen. Aber Macht wozu? Um was genau zu tun?
Um die wesenshaft erforderliche Umstrukturierung der Merkmale der sozialen Plastik durchzuführen. Und da haben wir schon den zweiten Schlüsselbegriff.
Die soziale Plastik.
Genau. Soziale Plastik ist ein Konzept, das stark von dem Künstler Joseph Beuys geprägt wurde. Die Idee dahinter ist, dass die Gesellschaft nichts Festes ist. Kein starrer Block, sondern ein formbares, lebendiges Material, wie Ton oder Wachs.
Okay.
Jeder Gedanke, jede Handlung, jedes Gespräch, all das formt an dieser Skulptur mit. Deine Macht, die aus dem Amt für Ich-Inhärenz kommt, ist also eine schöpferische. Jeder Mensch ist ein Künstler, der die Gesellschaft mitgestaltet. Also die Idee, dass jeder an der Gesellschaft mitwirkt, die ist ja nicht komplett neu, aber hier scheint es radikaler gemeint zu sein. Und ich frage mich, wie soll das praktisch aussehen? Wenn die Gesellschaft Ton ist, was ist dann mein Meißel? Wie genau forme ich sie denn? So, und hier wird es wirklich interessant. Und auch, ich sag mal ziemlich rätselhaft, das Werkzeug ist laut Text nämlich nicht das Gesetz, keine Demonstration.
Sondern?
Sondern die allgemeine Symbolik. Und es wird sogar ein ganz konkretes Symbol benannt.
Ja, das habe ich gelesen. Das ist doch...
Das Quadrat der unbekannten Herzogin. Das ist kein politisches Programm, das man abarbeiten kann. Es ist ein mythisches Bild, fast wie aus einem Märchen.
Moment mal. Die ultimative Macht aller Bürger wird durch das Quadrat einer unbekannten Herzogin ausgeübt. Das klingt doch vollkommen willkürlich. Warum ein Quadrat? Warum eine Herzogin? Und was, wenn mir dieses Symbol absolut nichts sagt?
Mhm.
Das ist also... weniger ein politisches Programm und mehr so etwas wie ein nationaler Gründungsmythos, aber für jeden Einzelnen. So wie die Geschichte von Wilhelm Tell für die Schweizer, nur dass hier jeder sein eigener Wilhelm Tell sein kann, wenn er an diese spezielle Geschichte glaubt.
Der Vergleich ist gar nicht so schlecht, der trifft einen wichtigen Punkt. Es geht um die Schaffung einer gemeinsamen mythischen Grundlage.
Okay.
Und deine Frage, was, wenn mir das nicht sagt, ist absolut entscheidend.
Aha.
Denn der Text, der schränkt das Ganze sofort wieder ein.
Aha.
Dieses Symbol verleiht nämlich das Recht zur spontanen Setzung, also einem Akt, der aus sich heraus eine neue Realität erschafft, aber nur den transzendentalen Figuren des Goethe-Volkes, die an die neue Mythologie glauben.
Aha, da haben wir es doch. Erst heißt es radikal demokratisch für alle und im nächsten Satz wird es dann auf so einen exklusiven Club beschränkt, das Goethe-Volk, das an eine neue Mythologie glauben muss.
Genau.
Das klingt dann doch wieder ziemlich elitär und undemokratisch. Entweder alle haben die Macht oder nur die Gläubigen. Was denn nun? Das ist der zentrale Widerspruch, den der Text hier ganz bewusst aufbaut. Man könnte es so interpretieren: Das Potenzial zur Macht, also das Amt für Ich-Inhärenz, das hat jeder. Es ist universell.
Okay, aber, und das ist der Knackpunkt, um diese Macht wirksam zu entfalten, um tatsächlich eine spontane Setzung zu vollziehen, die die soziale Plastik verändert, musst du dich in einen bestimmten kulturellen Resonanzraum begeben.
Du musst die Sprache sprechen.
Du musst die Sprache dieser neuen Mythologie sprechen, genau. Die Tür steht quasi allen offen, aber um hindurchzugehen, brauchst du den Schlüssel dieses spezifischen Glaubenssystems.
Puh, okay. Wir haben also dieses universelle Recht, das aber an eine Art kulturellen Code geknüpft ist. Aber wie sieht das dann im Alltag aus? Also wie handelt ein Mensch, der diesen Code geknackt hat? Der zweite Text, den du uns geschickt hast, gibt uns da ja eine Figur an die Hand.
Den Strategen oder die Strategin, genau.
Wie passt der oder die da jetzt rein?
Genau, die Figur des Strategen schlägt die Brücke. Von diesem abstrakten, mythischen Recht zur konkreten, individuellen Handlung. Der Stratege ist die Person, die das Amt für Ich-Inhärenz nicht nur besitzt, sondern aktiv ausübt.
Und dieser Text beschreibt eine, wie ich finde, faszinierende Spannung. Auf der einen Seite soll man kunstreligiöse Ehrfurcht vor der Vergangenheit haben. Vor dem, was die geistigen Vorfahren geschaffen haben, also nicht alles niederreißen.
Bestimmt.
Auf der anderen Seite geht es um die eigenständige, individuelle Verwirklichung und Metamorphose dieser Vergangenheit. Man soll sie also für den eigenen Lebensplan umformen. Das erinnert mich total an die aktuelle Debatte über den Umgang mit Denkmälern oder Traditionen.
Absolut. Bewahren, stürzen oder umdeuten.
Genau. Und dieser Text scheint klar für Umdeuten zu plädieren.
Ja, aber es ist ein sehr radikales Umdeuten. Es geht nicht darum, eine neue Infotafel neben ein Denkmal zu stellen.
Sondern?
Der Text spricht davon, das Wesen der geistigen Vorfahren zu durchdringen, sich damit zu identifizieren und es dann in einer neuen, eigenen Form wieder zum Leben zu erwecken. Es ist ein Akt der Wiedergeburt, nicht der Restaurierung.
Ein starkes Bild.
Du reißt das alte Haus nicht ab, du baust es aber auch nicht originalgetreu wieder auf. Sondern du nimmst die alten Steine und baust daraus etwas völlig Neues, das aber den Geist des alten Hauses noch in sich trägt.
Und für diese Aufgabe des aktiven Umgestaltens gibt es, wie sollte es auch anders sein, wieder einen Amtsbegriff.
Natürlich.
Der Stratege übt selbstverantwortlich das Amt für angewandte Poesie aus. Wieder ein Amt, aber diesmal für angewandte Poesie.
Und was hier absolut faszinierend ist, ist die Fußnote, die du mitgeschickt hast. Da steht ja, dass der Begriff eine Umbenennung ist. Ursprünglich hieß es mal angewandte Ethik.
Stimmt, ja. Dieser Wechsel von Ethik zu Poesie, das ist vielleicht der wichtigste Schlüssel zum Verständnis des ganzen Konzepts. Er sagt im Grunde, die höchste Form von verantwortungsvollem ethischem Handeln ist kein moralischer Appell und auch nicht das Befolgen von Regeln, sondern
es ist ein schöpferischer, ein poetischer Akt.
Puh, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das würde ja bedeuten, einen aufrüttelnden Roman zu schreiben oder ein bewegendes Musikstück zu komponieren, wäre in dieser Weltanschauung ein ethischer Akt als, ich sag mal, einer alten Dame über die Straße zu helfen.
Das ist die radikale Konsequenz, ja.
Verantwortung zu übernehmen heißt hier etwas Neues, Sinnstiftendes in die Welt zu setzen, das die Wahrnehmung der Menschen verändert.
Genau das. Die größte Verantwortung liegt nicht im Einhalten des Status quo, sondern in seiner kreativen Überwindung. Und der Text listet dann ja auch ganz konkret auf, wofür der Stratege kämpfen soll. Richtig, da kommen drei große Ziele. Erstens. Für die permanente Kulturrevolution. Für die andauernde Wiedergeburt der androgynen Gottheit, die dann als Dionysos identifiziert wird.
Genau, für die unaufhörliche Weiterentwicklung des schöpfungsgemäßen Menschenbildes im Sinne von Kant und Goethe. Mal ehrlich, das klingt wie das Programm einer ziemlich exzentrischen politischen Partei. Analysieren wir das mal kurz. Permanente Kulturrevolution, das klingt erstmal gefährlich. Klar, erinnert an totalitäre Regime. Aber im Kontext der sozialen Plastik bedeutet es wohl, die Gesellschaft ist niemals fertig.
Sie muss immer in Bewegung bleiben.
Sie muss ständig in Bewegung bleiben, ständig neu geformt werden. Jeder Zustand der Ruhe wäre quasi Verrat am schöpferischen Potenzial.
Okay, aber dann Dionysos. Das ist der griechische Gott des Weins, des Rausches, der Ekstase. Er steht auch für die Auflösung von Grenzen und für Chaos. Eine permanente Revolution im Namen des Gottes des Rausches? Ey, das klingt für mich nach einem Freifahrtschein für Zerstörung.
Das ist die offensichtliche Gefahr, ja. Aber Dionysos steht eben auch für das Aufbrechen verkrusteter Strukturen, für die Vereinigung von Gegensätzen. Die Erwähnung der androgynen Gottheit zielt ja genau darauf ab.
Okay.
Die Überwindung starrer Dualismen wie männlich, weiblich, rational, emotional, Ordnung, Chaos. Es geht um eine entgrenzende, ganzheitliche Kraft, die Neues erst möglich macht. Aber, und das ist der geniale Kniff des Textes, diese dionysische Kraft wird an ein Fundament gebunden, an Kant und Goethe. Und da frage ich mich, wie passen diese beiden, die ja für Aufklärung, Vernunft und klassische Ordnung stehen, mit dem wilden, unberechenbaren Dionysos zusammen? Das ist doch ein massiver Widerspruch. Auf den ersten Blick, ja. Aber der Text will offenbar genau diese Synthese. Er will eine Revolution, die nicht im Nichts wurzelt, sondern tief in der deutschen Aufklärung und Klassik.
Aha.
Das schöpfungsgemäße Menschenbild von Kant und Goethe besagt ja, dass der Mensch von Natur aus ein freies, vernünftiges und eben auch schöpferisches Wesen ist. Die dionysische Revolution soll also kein irrationaler Amoklauf sein,
sondern
die radikale, konsequente Fortsetzung dieses aufklärerischen Projekts, nur eben mit poetischen und mythischen Mitteln. Der Rausch des Dionysos soll der Motor sein, aber das Steuer haben Kant und Goethe in der Hand.
Okay, lass mich mal versuchen, das für mich und für dich da draußen zusammenzubringen. Wir haben also das Amt für Ich-Inherenz. Das ist quasi das universelle Menschenrecht, die gesellschaftliche Realität mitzugestalten.
Richtig.
Und dann haben wir das Amt für angewandte Poesie. Das ist die persönliche Pflicht des Einzelnen als Stratege, genau das zu tun. Bedeutet das nicht eine Art totale Politisierung des Lebens? Jeder meiner kreativen Akte ist dann sofort ein politischer Akt?
Exakt. Es ist die totale Aufhebung der Trennung von Privatem und Politischem, von Kunst und Leben, wenn wir die Metaphern mal zusammenführen. Die soziale Plastik ist die Leinwand, die allen gehört.
Okay.
Das Amt für Ich-Inherenz gibt dir das Recht, an diese Leinwand heranzutreten. Und die angewandte Poesie ist die Methode, der Pinsel, mit dem der Stratege, also potenziell jeder, sein Bild malt.
Und die Sprache, in der diese Texte geschrieben sind, die ist ja selbst schon Teil dieser Methode. Sie beschreibt nicht nur, sie handelt ja.
Ganz genau. Das ist vielleicht der wichtigste Punkt überhaupt. Die Texte selbst sind ein perfektes Beispiel für eine spontane Setzung.
Aha.
Durch die Erfindung und die Verwendung dieser hochgradig aufgeladenen, spezifischen Begriffe wie Goethe-Volk, unbekannte Herzogin oder neue Mythologie, da wird nicht nur eine Welt beschrieben. Es wird versucht, eine zu erschaffen.
Okay, verstehe.
Wer diese Sprache spricht und ihre Logik annimmt, ist bereits Teil dieser neuen Realität. Der Text ist kein Stadtplan, der eine existierende Stadt beschreibt,
sondern
er ist die Rede beim ersten Spatenstich, die Stadt erst imaginiert und damit ihren Bau einleitet.
Fassen wir die Kernidee, die aus diesen Fragmenten spricht, für dich noch einmal zusammen. Es ist die Vision einer radikal-demokratischen Gesellschaft, in der jeder Bürger die Macht und die Aufgabe hat, die Realität wie ein Kunstwerk aktiv zu gestalten.
Mhm.
Das passiert nicht durch Wahlen oder Gesetze, sondern durch angewandte Poesie, also durch kreative, symbolische Akte, die neue Bedeutungen schaffen.
Stimmt.
Das Ziel ist eine endlose kulturelle Revolution, die aber nicht alles Alte zerstört, sondern sich aus einer faszinierenden Mischung aus deutscher Klassik, Kant und Goethe und antiker Mythologie Dionysos speist. Im Kern steht also die provokante These: Der höchste politische und der höchste ethische Akt sind letztlich identisch mit dem höchsten poetischen Akt. Es geht darum, neue, kraftvolle Bilder in die Welt zu setzen, die unsere Wahrnehmung und damit die Realität selbst verändern. Und genau das wirft eine letzte, ziemlich große Frage auf, über die du vielleicht noch ein wenig nachdenken magst. Diese ganze Idee ist natürlich abstrakt und, naja, vielleicht auch ein bisschen größenwahnsinnig.
Kann man so sagen. Aber spielen wir das Spiel für einen Moment mit. Wenn du wirklich dieses Recht zur spontanen Setzung hättest, also die Macht, mit einer einzigen, verbindlichen, poetischen Geste unsere heutige soziale Plastik umzugestalten.
Welche Geste wäre das? Welches Symbol würdest du setzen?